Die Verwaltungskostenquote sagt über die Wirkung, ja, also wie viel wird wirklich erreicht, eigentlich gar nichts aus. Deutsche spenden sehr viel, wenn Katastrophen stattfinden. Da gibt es dann einfach, also ne, Ahrtal, Ukraine-Krieg, Tsunami, da siehst du eigentlich immer Peaks. Unsere Empfehlung ist, mach keine Sachspenden, weil...
Willkommen im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse mit dem heutigen Thema Spenden. Ich bin Alicia und habe heute Anne Schulze, Mitgründerin von Effektiv Spenden, zu Gast. Wir werden erfahren, welche Spendenarten es gibt, wie man den Return, also die Effektivität einer Spende, wirklich messen kann und wie wir als Geldgebende am Ende des Tages dann auch einen Unterschied bewirken können. Liebe Anne, herzlich willkommen heute im Podcast.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können.
Erzähl mal ein bisschen. Du hast Effektiv Spenden mitgegründet. Woher kommt denn dein Interesse für das Thema Spenden und seit wann begleitet es dich auch auf deinem beruflichen Weg?
Ja, ich habe tatsächlich Effektiv Spenden 2019 mitgegründet und bin seit 2022 Vollzeit dabei. Und mein Weg zum Spenden kam vor allen Dingen, glaube ich, eher über das Thema, dass ich mir meines Privilegs und meines privilegierten Aufwachsen einfach schon sehr, sehr früh bewusst war. Ich bin in der Nähe vom Ruhrgebiet aufgewachsen, hatte in der Grundschule circa 50% der Kinder mit türkischem Migrationshintergrund. Meine Großmutter hat immer Nachhilfe gegeben. Mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Lehrerin. So ein bisschen war das Ganze zurückgeben und helfen, glaube ich, bei uns in der Familie verankert. Und so kam es, dass ich eigentlich schon sehr früh darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich einmal machen könnte. Und habe aber ursprünglich an die UNO gedacht, ja, also ganz anders. Und bin dann tatsächlich auf Umwegen zum Spenden gekommen, weil es einfach auch eine wahnsinnig wichtige Möglichkeit ist, tatsächlich etwas zurückzugeben. Vielleicht ganz kurz zu meinem Weg. Ich habe dann tatsächlich aber erstmal BWL studiert. Das ist jetzt vielleicht nicht das Naheliegendste, aber fand das damals eben auch ganz spannend. Und diese Wirtschaftsprinzipien haben mich einfach immer sehr interessiert. Und habe dann gedacht, ich nehme irgendwann mein ganzes Wirtschaftswissen und trage das in den sozialen Sektor. Das hat ein bisschen gedauert und ich bin dann erstmal tatsächlich aber nach dem Studium für ein Jahr als Freiwillige nach Guatemala gegangen, habe mich sehr viel mit der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt und habe eigentlich auch gedacht, dass ich da mal sozusagen landen würde. Bin da erst gar nicht gelandet, bin dann zu einer großen Unternehmensberatung gegangen und habe da Strategieberatung gemacht und Banken beraten. Und wusste aber eigentlich immer, irgendwann wechsle ich den Sektor. Habe deswegen auch nochmal einen Master in internationalen Beziehungen mit Fokus auf Politik und Entwicklungszusammenarbeit gemacht und wusste, irgendwann ist die Zeit reif. Und dann bin ich tatsächlich nach der Beratung, habe ich gedacht, es muss doch irgendwie einen Weg gehen, dass wir Businessprinzipien und Finanzprinzipien auch in den gemeinnützigen Sektor bringen, damit wir möglichst viel Gutes bewirken können. Und so bin ich dann bei einer Stiftung gelandet, von einer sehr wohlhabenden deutschen Familie, die wir aufgebaut haben, wo wir immer mehr das Thema Wirkung einfach in den Fokus gerückt haben. War dann nochmal bei einer kleinen Beratung, die aber tatsächlich dann schon eher in diesem Bereich internationale Beziehungen, International Development tätig war und habe da viel mit der Weltgesundheitsbehörde gearbeitet, mit Regierungsorganisationen, mit Ministerien, mit der Gates-Stiftung, habe da eigentlich erstmalig so dieses Thema Business-Denken und was Gutes tun kombiniert. Und da parallel dazu haben wir dann Effektiv Spenden gegründet, worüber gleich ja noch ein bisschen sprechen werden. Und weil das dann so gut gelaufen ist, bin ich 2022 zu Effektiv Spenden gekommen, mit der Idee, einfach diese Idee des effektiven Spendens und wie man auch anders über Spenden nachdenken kann und wie man durch Spenden auch einen Beitrag leisten kann, einfach in die Welt oder zumindest nach Deutschland zu tragen.
Ja, also ich glaube, gerade mit Spenden assoziiert man ja direkt schon etwas Positives bewirken zu wollen. Was ist denn aber eine Spende jetzt wirklich per Definition?
Ja, als Definition, wenn wir jetzt tatsächlich auch mal sozusagen das Formaljuristische nehmen, dann ist das tatsächlich eine freiwillige Zuwendung für bestimmte gemeinnützige Zwecke. Da gibt's ja ganz viele, ne? Also es gibt irgendwie von Sportvereinen zu Entwicklungshilfe, zu Umweltschutz, zu Tierschutz. Und du darfst halt keine Gegenleistung erwarten. Also du entscheidest dich zu spenden und das kann sein Geld, das kann sein Zeit, das können auch Sachspenden sein, es können wahrscheinlich auch Ideen sein. Aber es ist nie verknüpft mit der Erwartung einer Gegenleistung. Und in Deutschland kannst du dann zum Teil das auch noch von der Steuer absetzen, was natürlich auch noch interessant ist.
Ja, okay. Also einen kleinen Nutzen haben wir am Ende ja dann doch irgendwie.
Genau.
Und du hast jetzt die Spendenarten schon erwähnt, also Sachspende, Geldspende. Eine Zeitspende habe ich jetzt noch nicht gehört. Fällt das auch in die verschiedenen Rubriken?
Genau, eine Zeitspende ist im Endeffekt sowas wie Freiwilligenarbeit, ne? Also von Unternehmen, die mal so Tage machen, wo sie sich engagieren, bis hin zu Menschen, die sich im Sportverein engagieren. Das ist ja im Endeffekt auch deine Zeit und du entscheidest dich, der Gesellschaft was zurückzugeben. Genau.
Ja, Blutspende, Organspende fällt mir auch noch ein.
Auch noch, genau. Ja, genau.
Okay.
Also wahrscheinlich eine besonders interessante Version der Sachspende.
Ja, okay. Ja. Jetzt wollen wir uns heute ein bisschen auf das Thema Geldspende fokussieren. Mhm. Und du hast ja, denke ich mal, auch einen guten Überblick so auf den Spendenmarkt in Deutschland. Wie viele Menschen spenden denn überhaupt und das auch regelmäßig vielleicht?
Ja, ich wünschte, ich hätte genauere Antworten, aber die Datenlage ist echt schwierig. Ja, es gibt sowas wie einen Spendenmonitor, es gibt unterschiedliche Quellen, aber ganz gut ist die Datenlage tatsächlich nicht in Deutschland und die Quellen weichen auch wahnsinnig voneinander ab. Man geht ungefähr davon aus, dass so 10 bis 12 Milliarden Euro gespendet werden von Privatpersonen, aber auch Stiftungen. Es gibt, wie gesagt, leider keine einheitlichen Zahlen und ich gehe davon aus, dass so rund ein Drittel der Bevölkerung über 10 Jahren, also keine Kinder, wenn wir Kinder ausnehmen, spendet. Der typische deutsche Spender oder die typische deutsche Spenderin sind aber vor allen Dingen ältere Menschen, also tatsächlich die Menschen im Rentenalter, die spenden, die haben einen überproportionalen hohen Anteil an Spendern und Spenderinnen in Deutschland. Es spenden tatsächlich auch mehr Frauen als Männer, wobei die Beträge, die Männer im Durchschnitt spenden, höher sind, was natürlich auch, habt ihr sicherlich auch schon häufiger besprochen, einfach mit dem verfügbaren Einkommen zu tun hat. Aber die Spendenbereitschaft ist tendenziell bei Frauen höher. Genau.
Okay, aus welcher Motivation heraus wird denn Geld gespendet? Und ganz interessant finde ich auch die Frage dazu, die wir aus der Community bekommen haben. Wie passt effektiver Altruismus dazu? Vielleicht kannst du das auch noch kurz einordnen, was das ist.
Ja, vielleicht auch an dich, kannst du auch noch mal kurz drüber nachdenken, warum spendest du? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Motivationen, ne? Es gibt so das Gefühl, wenn ich jetzt von mir persönlich auch spreche, ist, dass ich einfach mir sehr früh klar war, wie privilegiert ich aufgewachsen bin und irgendetwas gerne zurückgeben wollte. Natürlich kann man eine Karriere danach bauen und sagt irgendwie, ich gehe in die Entwicklungshilfe, ich versuche irgendwie ins Auswärtige Amt zu gehen, ich versuche mich im Umweltschutz zu engagieren oder in der Politik, aber nicht für alle ist das eine mögliche Option. Und so kannst du halt eben durch Spenden etwas zurückgeben. Ich glaube, das ist genau dieser Altruismus. Wir kommen gleich noch auf den effektiven Teil davon. Aber dass ich einfach das Gefühl habe, mir geht's so gut und ich verdiene auch so gut, vor allen Dingen auch im Vergleich zu der Weltbevölkerung. Es gibt so viele Probleme, ich möchte etwas zurückgeben. Und ich glaube, davon gibt es dann unterschiedliche Nuancen von ich empfinde einfach in einem emotionalen Impuls etwas zurückzugeben bis hin zu ich fühle eigentlich eine moralische Verpflichtung. Es kann natürlich auch sein, dass du zum Beispiel ein bestimmtes Problem gelöst wissen willst. Ja, also zum Beispiel, du hast jemand mit einer schweren Erkrankung in deiner Familie und denkst, ich möchte gerne, dass wirklich an diesem Thema mehr geforscht wird. Oder du hast irgendwas in deinem unmittelbaren Umfeld, wo du denkst, da wäre es jetzt gut, wenn wir das irgendwie mal angehen. Deswegen spende ich Zeit oder Geld. Es kann natürlich auch eine persönliche Betroffenheit sein bei gewissen Themen. Aber ich glaube, dieser Altruismus spielt schon eine große Rolle in unterschiedlichen Ausprägungen und dann auch unterschiedlichen Entscheidungen, sowohl was die Themen angeht, als auch was die Höhe der Spende angeht. Und vielleicht, um deine zweite Frage gleich damit auch zu beantworten, effektiver Altruismus, aber über den Altruismus-Teil haben wir jetzt ja gerade schon gut kurz gesprochen. Und der effektive Altruismus ist sozusagen eine besondere Sicht auf dieses Thema Engagement und Spenden. Es gibt einfach, wissen wir alle, es gibt einfach wahnsinnig viele Probleme, auch gerade heutzutage in der Welt, also umgeben von Polykrisen. Und die Ressourcen sind knapp. Und es gibt aber eben Lösungen und es ist auch schon viel passiert. Also ich muss mich auch immer daran erinnern, wenn man sich heute anschaut, was so alles in den Nachrichten auf einen einprasselt. Aber es sind auch schon viele Dinge besser geworden. Also zum Beispiel die Kindersterblichkeit, ja, die Müttersterblichkeit, da hat sich viel getan. Und man kann eben durch Spenden, durch Engagement da seinen Beitrag leisten und es gibt eben Lösungen. Und die Idee des effektiven Altruismus ist, die Probleme dieser Welt möglichst gut zu lösen und bestmöglich zu lösen, optimal zu lösen bei knappen Ressourcen. Also es bringt quasi das, was wir am Anfang gesagt haben, so ein bisschen diesen wirtschaftlichen Gedanken eigentlich mit rein. Ja, wie können wir möglichst viele Probleme mit den knappen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, lösen? Und welche Probleme können wir denn auch lösen und wo gibt es auch Lösungen, die man eben unterstützen kann, sodass wir eben mit Geldspenden da möglichst viel eigentlich erreichen. Also ein Satz, der es, glaube ich, ganz kurz beschreibt auf Englisch ist, doing good, better.
Okay, da jetzt alle nochmal kurz drüber nachdenken und zu allem, was du gesagt hast. Aber es war auch schon eine super Überleitung zur nächsten Frage mit dieser Wirtschaftlichkeit. Und auch gerade wenn wir sind in einem Finanzpodcast und wir sprechen oft darüber, wir wollen Rendite erzielen, wir wollen langfristig Vermögen aufbauen, fürs Alter vorsorgen. Wir verfolgen alle unterschiedliche finanzielle Ziele und gerade mit der Geldanlage wollen wir Rendite erzielen und bestenfalls natürlich auch die Inflation schlagen, Kaufkraftverlust ausgleichen. Wie ist das aber dann beim Spenden? Also steht das mit den finanziellen Zielen einer Spende irgendwie gegenüber oder hat man da gar nicht so das Verfolgen von diesem Maximumprinzip?
Also so wie wir über Spenden nachdenken, hat man es genau schon. Ja, und ich glaube, das ist auch genau der Unterschied und das ist sozusagen das, was wir versuchen auch in die Welt zu tragen, weil es einfach wahnsinnig große Unterschiede gibt, so wie es bei Geldanlagen auch große Unterschiede gibt, gibt es eben auch in der Wirkung von Organisationen und auch Interventionen, also was genau machst du, große, große Unterschiede. Und es gibt auch Forschung dazu. Und dieser Forschung sind wir uns alle gar nicht bewusst. Und natürlich kennen wir das auch nicht, weil wir uns jetzt nicht alle 24 Stunden am Tag mit Spenden und Wirkung von Spenden beschäftigen. Und vielleicht ein kurzer Exkurs, warum es auch so schwierig ist, wenn wir über Investitionen und Geldanlage sprechen oder selbst über andere Produkte, die wir konsumieren, haben wir einfach eine direkte Beziehung, ja, mit dem sozusagen Verkäufer oder mit dem Investmentportfolio. Wir sehen halt, wie gut das Produkt performt und können dann entscheiden, ob wir da rein nochmal investieren oder ob wir anders investieren. Wenn du von einer Spende sprichst, hast du eigentlich nicht diese direkte Beziehung. Du hast keine Beziehung zwischen dir als Spendenden und dem Empfänger oder der Empfängerin einer Spende, sondern dazwischen steht eigentlich immer eine Hilfsorganisation. Das heißt, du hast nicht sozusagen einen Käufer-Verkäufer-Kreislauf, wo du dir direkt eine Meinung bilden kannst über das Preis-Leistungs-Verhältnis und danach eine andere Kaufentscheidung treffen kannst. Und das wird unterbrochen. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich zu wissen und nochmal zu berücksichtigen, denn du hast einfach jemanden dazwischen und derjenige dazwischen hat die Motivation, dich zu möglichst vielen weiteren Spenden zu motivieren, was häufig sehr viel über Marketing-Stories funktioniert, aber nicht unbedingt über die Leistung und die Wirkung eines Produktes. Und deswegen gibt es sozusagen die Idee des effektiven Altruismus, weil wir sagen, aber es braucht genau nicht nur Marketingmaterialien und nicht nur Stories, sondern es braucht genau jemanden, der sich diese Wirkung anschaut. Das ist aber häufig sehr kompliziert, ja, weil Projekte in Dörfern in Afrika stattfinden, wenn da zum Beispiel Cash ausgegeben wird. Das kannst du ja hier gar nicht in Berlin wissen, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht. Und da gibt es einfach Experten, die sich nur damit beschäftigen und da entsprechende Recherche machen und diese Informationen eben den Spendern und den Spenderinnen zur Verfügung stellen, sodass sie genau wie bei Investmententscheidungen auch bei Spenden so eine gute, möglichst gute Entscheidung treffen können. Ja, und ich glaube, deswegen sagen wir eigentlich immer so, spende so, wie du auch investieren würdest. Achte darauf, dass du mit deiner Spende möglichst viel erreichen kannst. Und es ist nicht immer einfach, an diese Informationen zu kommen. Und deswegen sind wir da. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, was, glaube ich, auch, wenn man sich nicht täglich wie ich damit beschäftigt, es gibt riesige Unterschiede. Ja, es gibt zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, in Afrika gibt es immer noch viele Kinder, die nicht besonders lange zur Schule gehen können. Und da gibt es unterschiedliche Studien, ne? Was kann man denn machen, damit Kinder oder Mädchen länger zur Schule gehen? Weil wenn sie länger zur Schule gehen, haben sie eine bessere Chance auf einen Abschluss und das hat halt einen besseren Ausblick für ihre Zukunft. Und da gibt es viele, viele Studien dazu, was am besten wirkt. Und dann hat man sich angeschaut, ne? Es ist vielleicht gut, wenn man Schuluniformen verteilt, weil die Familien sich das sonst nicht leisten können, die sehr, sehr arm sind. Oder ist es besser, irgendwie Stipendien zu vergeben? Oder sind Entwurmungstabletten wirksam? Da kommt man jetzt erstmal gar nicht drauf. Ja, was hat denn Entwurmung mit Schulbildung zu tun? Und tatsächlich gibt es Studien, tatsächlich auch randomisierte Kontrollstudien. Also man hat einigen Schülern und Schülerinnen das gegeben, den anderen nicht. Und die Entwurmungstabletten sind tatsächlich das effektivste Mittel, um dafür zu sorgen, dass Kinder zur Schule gehen. Einfach darum, weil Durchfallerkrankungen einfach noch ein riesen Thema sind in den Dörfern. Und wenn du aber eine Entwurmungstablette, die wahnsinnig günstig ist, nimmst, ja, hast du halt diese Durchfallerkrankung nicht und kannst einfach häufiger zur Schule gehen. Und dadurch, dass das so wirksam ist und günstig, also Return on Investment, die Tablette ist das Investment und der Return sind zusätzliche Schuljahre, ist das um ein Hundertfaches wirkungsvoller, als eine Stipendium zu vergeben oder Schuluniformen auszuteilen. Ja, und so schauen wir halt da drauf. Und das ist natürlich nicht immer total klar für jemanden, der jetzt einmal im Jahr darüber nachdenkt, wohin er spenden kann. Und deswegen gibt es aber dafür Forschungsinstitute, die sich genau damit beschäftigen, um eben über diesen Return on Investment Aussagen treffen zu können und eine gute Anlageempfehlung aussprechen zu können.
Ja, und deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt hier heute sprechen, weil wir genau darüber auch ein bisschen mehr Klarheit schaffen können und von dir die Infos bekommen. Und du hast jetzt schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen erläutert, wie ihr arbeitet und was effektiv Spenden eigentlich macht. Aber hol uns gerne nochmal ab, so im Großen und Ganzen.
Im Großen und Ganzen, sehr gerne. Genau, wir haben ja eben schon gesagt, es gibt doch viele Menschen in Deutschland, die spenden und die auch, glaube ich, gut spenden wollen, aber einfach logischerweise gar nicht die Zeit haben, sich damit so auseinanderzusetzen. Und wir wollen halt Menschen, also Spender und Spenderinnen, dabei unterstützen, eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Und wir sind eine gemeinnützige GmbH, das gibt es in Deutschland. Also es gibt verschiedene gemeinnützige Rechtsformen, also den Verein und die Stiftung kennt man. Wir sind eine gemeinnützige GmbH, das heißt, wir dürfen keine Gewinne ausschütten. Und wir haben eigentlich zwei Ziele. Wir wollen so etwas machen, wie wir gerade heute machen. Wir wollen Menschen über besseres und effektives Spenden aufklären. Und wir sind aber auch, das heißt, eine Förderkörperschaft, ja, wunderbares Wort. Das heißt, wir dürfen Spenden sammeln und diese dann entsprechend der Spender und Spenderinnenwünsche weiterleiten. Das heißt, du könntest jetzt über uns spenden, du kannst auf unsere Webseite gehen und kannst dir da ein Themengebiet von unseren 5 Themengebieten auswählen oder sogar auch eine Organisation, an die du spenden möchtest. Du spendest dann zunächst an uns, weil wir eben die deutsche gemeinnützige GmbH sind, sodass du auch eine Spendenbescheinigung bekommst, die das deutsche Finanzamt anerkennt. Und dann leiten wir diese Spendengelder entsprechend deiner Wünsche weiter. Also wir schauen sozusagen zweimal im Jahr, tatsächlich machen wir das jetzt übernächste Woche fürs erste Halbjahr und schauen einfach, wie viel Spendengelder sind für den Bereich Armut, den Bereich Klima, den Bereich Tierwohl reingekommen, an welche Organisation und leiten das dann entsprechend an die gemeinnützigen Organisationen weiter und stellen dir dafür für deine Spende eine Spendenquittung aus. Genau, und wenn du aber gar nicht so genau weißt, wie du jetzt spenden sollst, wohin du spenden sollst, ne, was es genau mit den Organisationen auf sich hat, was nochmal jetzt genau effektiver Altruismus in vielleicht ein bisschen mehr Detail ist, dann bieten wir auch Spendenberatung an. Und ich freue mich über jeden und jede und vielleicht auch einige aus eurer Community, die sich bei uns melden, weil wir einfach auch sehr, sehr gerne darüber aufklären, wie man über Spenden nachdenken kann.
Okay, und ihr habt ein paar Themengebiete ausgewählt, die ihr primär unterstützt mit den Hilfsorganisationen, die ihr auch auswählt. Wie funktioniert da genau die Auswahl? Nach welchen Kriterien funktioniert das? Wie arbeitet ihr?
Genau, also kurz gesagt könnte man, glaube ich, unser Motto zusammenfassen, der Wirkung verpflichtet. Ja, das ist halt genau dieses Thema, dass wir nicht ein möglichst breites Portfolio haben, wie es bei anderen Plattformen ist, sondern wir haben eher, wenn du auf unsere Webseite gehst, ein sehr schlankes Portfolio, 4 Themengebiete oder 4,5 Themengebiete und da nur jeweils 2 bis 4 Organisationen zur Auswahl. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass wir uns des Ökosystems des effektiven Altruismus bedienen. Also die Themenauswahl kommt im Wesentlichen daher, dass man sagt, wir schauen uns Themen an, die groß sind, ja, also wo wir wirklich große Probleme haben, wo es aber auch Lösungen gibt, weil sonst bringt das ganze Spenden ja nichts, wenn wir nicht wissen, was wir damit tun sollen. Und wir wissen, dass diese Themen vernachlässigt sind. Also wir haben auch das Thema Armut auf unserer Website und das ist auch unser größter Bereich, wenn du dir das Spendenvolumen anschaust. Natürlich haben wir auch offizielle Entwicklungshilfe von der Regierung. Aber es gibt einfach Themen, die noch vernachlässigt sind und die einfach günstig und sehr wirkungsvoll zu lösen sind. Also das Thema Entwurmungskuren zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Das Thema Malaria zum Beispiel ist ein anderes. Wenn du auf unsere Seite gehst im Bereich Armut, findest du 2 Malaria-Organisationen, weil einfach immer noch viel zu viele Menschen, Millionen Menschen an Malaria sterben. Und es gibt sehr, sehr einfache und günstige Interventionen. Die eine Organisation verteilt Malaria-Netze und die andere Organisation verteilt quasi Tabletten. Das ist, wenn wir jetzt wieder über den Return on Investment nachdenken, ist das einfach eine sehr günstige Möglichkeit, möglichst viele Menschen vor Malaria oder einer Infektion und dann auch zu schützen und auch die Malaria-Sterblichkeit zu verringern. Das heißt, um deine Frage nochmal zu beantworten, wir sind sozusagen Vermittler. Ja, also wir nutzen ein Ökosystem von diesen Forschungsinstituten, die in den einzelnen Bereichen, die ich eben genannt habe, also Armut, Tierwohl, Klima, Zukunftsrisiken und jetzt auch Demokratie, geforscht haben, was sind denn Themen, die eben groß lösbar und vernachlässigt sind und wo auch zusätzliches Geld noch etwas bewirken kann. Also wir reden auch über diesen Grenznutzen. Ja, bringt denn jetzt dein zusätzlicher Dollar noch was oder ist da eigentlich so diese Funding-Lücke geschlossen? Und dann in diesen jeweiligen Bereichen gibt es dann Forschung dazu, welche Interventionen funktionieren. Also genau das Beispiel von eben, sind es eher die Entwurmungstabletten oder sind es die Uniformen? Also sind es eher die Entwurmungstabletten. Und dann auch zu schauen, welche Organisationen können denn diese Intervention besonders effizient und effektiv anbieten. Ja, das ist also so eine Kette von vom Themengebiet zur Intervention zur Organisation. Und diese Empfehlungen haben wir dann auch nur auf der Webseite. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Stiftung Warentest, die Testsieger. Ja, also wir wollen wirklich nur die Testsieger anbieten, wo wir aufgrund von robuster Forschung, die wir nicht selber machen, sondern die wir sozusagen uns dazu holen, ein gutes Gefühl haben, dass das wirklich jetzt eine effektive Spendenmöglichkeit ist.
Okay, und wie finanziert ihr euch und was ist auch der Unterschied vielleicht zu anderen Spendenorganisationen?
Genau, so wie wir uns finanzieren, würde ich sagen, gibt es keinen Unterschied zu anderen Spendenorganisationen. Wir finanzieren uns im Wesentlichen so, dass wir auch Fundraising in eigener Sache machen. Also wir nehmen keine Gebühr, also wir nehmen keine Fondsgebühr oder keine Management-Fee, wie ja häufig im Investmentbereich das so üblich ist, sondern wir finanzieren uns durch 3 Quellen und ich glaube, die sind auch relativ üblich. Das heißt, du kannst, wenn du bei uns spendest und in dem Checkout-Prozess quasi bist, kannst du auch am Ende sagen, ich möchte für euch noch was drauflegen, also 5% oder 10%. Wir nennen das sozusagen Tipping, also eine Trinkgeldfunktion. Die kennt man ja auch aus anderen Bereichen, weil wir einfach sagen, hey, wenn es uns noch lange gibt, ja, und wir noch größer werden können, dann erfahren hoffentlich noch viel mehr Menschen und dann können wir hoffentlich noch viel mehr Probleme lösen. Das ist das eine, also diese Trinkgeldfunktion. Das zweite ist, dass es einfach auch Spender gibt, die anstatt jetzt an eine von unseren Organisationen zu spenden, auch direkt an uns spenden. Also du kannst im Spendenformular quasi uns auch als Empfängerorganisation auswählen. Genau mit derselben Logik, dass sie sagen, hey, ich finde euch super, euch soll es noch lange geben, ihr sollt noch möglichst viel von den 10 bis 12 Milliarden umkrempeln, sodass die effektiv gespendet werden und die Leute wissen, wie das geht und worauf man achten kann. Das heißt, die spenden direkt an uns. Und das dritte ist tatsächlich aber auch institutionelle Förderer. Also wir haben eine große Förderung von einer amerikanischen Stiftung erhalten, die von einem der Mitgründer von Facebook gegründet wurde, jetzt Chef von Asana, Open Philanthropy heißen die. Und die finden eben unseren Ansatz und auch unseren Multiplier, also unseren Return on Investment eben auch so attraktiv, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass ihr größer werdet, dass ihr die Idee in den deutschsprachigen Raum tragt und die fördern eben uns auch so, dass wir unsere operativen Kosten dadurch zum Teil abdecken können. Und ich glaube, das ist aber sehr üblich im deutschen gemeinnützigen Sektor, dass du dich durch diese 3 Quellen finanzierst. Wir unterscheiden uns meines Erachtens vor allen Dingen halt in dem Produkt.
Okay, die Effektivität. Und da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Denn oft, wenn man spendet, oder habe ich auch schon aus dem eigenen Umfeld gehört, dass man sich ja doch überlegt, wie kann ich jetzt eigentlich sicherstellen, dass mein Geld auch dort ankommt, wo es gebraucht wird? Wie ist da vielleicht aber dann auch der Unterschied zu Sachspenden, wo man vielleicht ja im ersten Moment wirklich denkt, okay, meine Kleidung kann für jemand anderes viel mehr bedeuten als jetzt bei mir, wenn es im Kleiderschrank hängt und ich es eh nicht anziehe?
Ja, 2 Fragen. Ich fange mal mit der Sachspende an. Also unsere Empfehlung ist, mach keine Sachspenden. Warum? Also wir sagen, Geldspende ist eigentlich immer besser als eine Sachspende, weil eine Sachspende ist gut gemeint, ne? Ich glaube, wir hatten alle den Impuls, als zum Beispiel der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, haben, glaube ich, alle irgendwie in ihren Kleiderschränken nachgeguckt, was sie denn irgendwie abgeben können. Und das ist tatsächlich erstmal gut gemeint, aber ich glaube, man unterschätzt, wie viel dahinter noch an Aufwand und somit auch an Ressourcen von den Hilfsorganisationen steckt. Weil im Endeffekt muss man ja schauen, dass jetzt sozusagen der Kleidersack von dir genau da ankommt, wo er gebraucht wird. Das heißt, dahinter steckt noch sicherlich ein Sortieren, ja, möglicherweise auch noch ein Waschen und dann irgendwie Logistik, dass das irgendwo hingebracht wird. Ich glaube, es gab auch Szenen, dass dann an der Grenze Leute einfach hingefahren sind und Sachen abgestellt haben. Aber dahinter steckt noch ein großer logistischer Aufwand und Angebot und Nachfrage passen jetzt gar nicht unbedingt zusammen. Das heißt, eine Sachspende hat eigentlich dahinterliegend immer noch ganz viel Aufwand, den du eigentlich nicht siehst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass genau deine Spende zu den Bedarfen passt, ist in einer großen Menge dann doch sehr gering. Das heißt, ich würde sagen, eine Sachspende ist immer dann gut, wenn du genau weißt, was gebraucht wird. Also ne, Kleider abgeben bei der Berliner Mission ist sicherlich immer gut. Aber ansonsten kommt eine Sachspende mit relativ hohen Sekundärkosten und ist sicherlich immer weniger effektiv als die Geldspende. Und deine zweite Frage, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass das auch ankommt? Und deswegen ist es, glaube ich, auch da eine Empfehlung, sprich einfach mit Experten, sprich mit Leuten wie uns, die sich den ganzen Tag sozusagen mit effektiven Spenden beschäftigen. Wir kennen alle diese Organisationen, die wir empfehlen, sehr gut. Also ich war auch bei einigen Projekten schon vor Ort und die haben einfach auch uns gegenüber eine Reportingpflicht. Und die Reportingpflicht ist es einmal sozusagen vom Finanzamt definiert, ne? Also müssen irgendwie ihre Jahresabschlüsse vorlegen und dürfen jetzt irgendwie nicht das Geld veruntreuen, logischerweise. Aber uns geht es natürlich noch um mehr. Uns geht es darum, mit dem Geld, was ihr von uns bekommen habt, wie viel Leben habt ihr damit gerettet oder wie viel Tierleben habt ihr gerettet oder wie viel CO2-Emissionen wurden dadurch eingespart. Und das verfolgen wir halt sehr rigoros. Und all die Organisationen, die wir empfehlen, wollen das ja auch. Ne? Die wollen ihre Wirkung maximieren. Und deswegen geht es wirklich auch darum zu schauen, was kann mit den Spendengeldern gemacht werden und wie ist tatsächlich der Return on Investment? Und ich glaube, das ist dann ganz wichtig in der Entscheidungsfindung zu schauen, dass man eben etwas auch über die Wirkung rausfindet und da auch verlässliche Informationen bekommt. Die sind eben mehr als das, was ich eben gesagt habe, der Markt, der an manchen Stellen nicht so funktioniert. Also es sind eben mehr als die Marketinggeschichten, ja, und die emotionalisierten Geschichten, die uns sicherlich im Herz berühren, aber die häufig sehr, sehr wenig darüber aussagen, wie wirkungsvoll die Spende jetzt tatsächlich eingesetzt werden konnte und wie viel Menschenleben tatsächlich gerettet wurden.
Wie kann man das denn genau messen und woher weiß ich, wann meine Spende wirklich effektiv war?
Genau, auch da wieder gibt es diese Forschungsinstitute, die sich genau damit beschäftigen. Ja, da gibt es riesen Excel-Tabellen, die wir uns auch regelmäßig anschauen. Und wenn Spender und Spenderinnen daran Interesse haben, machen wir das auch gern mit Spendern und Spenderinnen, wo du dir genau anschaust, man nennt das eigentlich die Theory of Change. Also Theory of Change heißt, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen möchte und wie komme ich dahin? Also man redet da von Input, ne, wie viel Geld und Ressourcen bringe ich auf, Output, weiß ich, wie viel Malarianetze wurden verteilt. Und dann musst du aber weitergehen, nur weil ich Malarianetze verteile. Also wenn ich die jetzt hier in Deutschland verteilen würde, hätte ich damit relativ wenig Wirkung, weil wir bisher zumindest noch kein Malaria hier haben. Aber du schaust dir einfach an, du gehst dann in Länder, wo eine hohe Malaria-Sterblichkeit vorherrscht und dann schaust du einfach an, wenn ich Netze verteile, wie viele Menschen schlafen tatsächlich unter den Netzen, wie ist die Prävalenzrate, wie kann ich diese verringern, wenn sie unter Netzen schlafen? Wie hoch ist die Sterblichkeit von Menschen, die mit Malaria infiziert sind? Wie hoch ist sie dann im Vergleich, wenn sie halt unter Netzen schlafen und damit sich weniger infizieren? Also es ist so eine ganze mathematische Kette, ja, von ich spende zu Netz verteilt, Menschen nutzen das Netz, schlafen unterm Netz, stecken sich weniger an und haben dann sozusagen ein verringertes Risiko, sich anzustecken und somit auch ein verringertes Risiko, daran zu sterben. Und das ist halt ein mathematisches Modell. Ja, und das musst du dir eigentlich dann, oder das schauen sich die Forschungsinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten, für all diese Themen an. Und dann kommt hinterher quasi so eine Modellrechnung raus, wo man dann auch sagen kann, mit einem Euro oder einem Dollar kannst du, die Sterblichkeitsrate um so und so viel Prozent verringern oder ein Menschenleben zu retten kostet so und so viel 1000 Euro. Und das ist eben die Wirkung, so wie man das in dem Bereich Armut messen kann. Im Bereich Tierwohl, das ist auch eins unserer großen Themen, weil einfach noch wahnsinnig viele Tiere unter sehr, sehr schlechten Bedingungen in Massentierhaltung leben. Da geht es eben um Tierwohl, also geht es nicht um das gerettete Menschenleben, sondern um das verbesserte Tierleben oder das gerettete Tierleben. Und im Bereich Klima sind es eben die eingesparten CO2-Emissionen. Und das sind immer so Modellrechnungen, die sehr umfangreich sind, die auch vor Ort Studien benötigen, die auch sehr umfangreich sind. Und da gibt es aber so ein ganzes Ökosystem, mit dem wir zusammenarbeiten, um da eben die verlässlichen Informationen zu haben, die du als Spender und Spenderin natürlich gar nicht selber dir zusammensuchen kannst, außer du beschäftigst dich sehr ausführlich damit. Aber deswegen gibt's uns. Ja, wir wollen genau diese Brücke sein, um zu verstehen, wie kann ich denn da drauf schauen? Was gibt es vielleicht auch für Mythen? Womit wird auch gespielt in diesem Sektor? Und was sind tatsächlich auch verlässliche Informationen?
Okay. Kommen wir zu den Mythen. Auch ein spannendes Thema.
Ja.
Welche Mythen kursieren denn immer noch in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen? Worüber möchtest du gerne jetzt aufklären in dieser Folge?
Ja, mein Lieblingsmythos, über den ich aufklären möchte, ist, dass die Verwaltungskostenquote kein zuverlässiger Indikator dafür ist, wie wirksam eine Spende ist. Das kursiert, glaube ich, auch aus verständlichen Gründen, weil man eben nicht gut reinschauen kann, weil wir eben nicht diesen Marktmechanismus haben. Und dann ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass du versuchst, dich an irgendwas festzuhalten. Und dann scheint auf den ersten Blick die Verwaltungskostenquote erstmal ganz sinnvoll, nach dem Motto, ja, also wenn die möglichst wenig in die Verwaltungskosten geben, dann kommt ja viel an und das ist per se schon mal gut. Und das ist aber eigentlich die falsche Frage. Und warum ist das die falsche Frage? Wenn du mal drüber nachdenkst oder ihr alle drüber nachdenkt, wie ihr Kaufentscheidungen trefft. Also kauft ihr jetzt irgendwie das Phone von der einen Firma oder das Phone von der anderen Firma, beschäftigt ihr euch wahrscheinlich relativ wenig damit, wie viel der CEO verdient. Ja, ihr beschäftigt euch eher damit, sind die Funktionalitäten cool, ist die Kamera gut, ja, wie lang ist die Akkulaufzeit? Was sagen meine Freunde zu dem Produkt? Und so kannst du das eigentlich auch übertragen. Die Verwaltungskostenquote, das heißt ja, wie viel geht in die Verwaltung, wie viel geht sozusagen in den Overhead im Vergleich zu Programmkosten, sagt über das, was wir eben besprochen haben, die Wirkung, ja, also wie viel wird wirklich erreicht, eigentlich gar nichts aus. Weil es geht nicht darum, wie viel der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin verdient. Es geht darum, wie viel Euros muss ich einsetzen, um ein Leben zu retten. Und das ist die eigentliche Frage. Und das ist aber die viel schwerer zu beantwortende Frage, weil da musst du dich eben mit dieser ganzen Forschung auseinandersetzen. Die Verwaltungskostenquote kann man vielleicht sogar irgendwie noch aus dem Jahresabschluss irgendwie ziehen. Aber das ist einfach gar nicht für die Wirkungsmaximierung die relevante Frage. Aber sie hält sich hartnäckig. Und ich glaube, das ist auch verständlich, weil das dir so ein bisschen Halt gibt, deine Entscheidung zu rationalisieren. Und wenn du eben nicht so viel Zeit hast, darüber dich damit zu beschäftigen, ist es irgendwie auch erstmal ein guter Halt. Aber es sagt relativ wenig darüber, wie gut deine Spende investiert ist. Und das ist was, wo ich super gerne ein Aha-Erlebnis schaffen würde bei eurer Community.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein weit verbreiteter Mythos, glaube ich. Und ja, alles, was du gesagt hast, habe ich auch irgendwie bei mir schon mal so entdeckt. Und ja, auch das Thema Trend, oder das ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher die Saisonalität beim Spenden.
Ja.
Also gerade zu Weihnachten, glaube ich, ist es da ja ein hohes Volumen, was an Spendengeldern, glaube ich, nochmal eingeht. Kannst du das bestätigen? Wie ist das bei
Das euch? Kann ich total bestätigen. Das ist, glaube ich, insgesamt in dem Sektor so, und das ist auch nicht nur in Deutschland so. Es gibt einfach dieses saisonale Hoch rund um Weihnachten. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 40% unseres Spendenvolumens im Dezember gemacht. Und wenn ich es nochmal runterbrechen würde, sind es wahrscheinlich die letzten 2 Dezemberwochen. Das liegt einfach daran, es ist Weihnachten. Man hat alle Geschenke gekauft und denkt dann vielleicht nochmal drüber nach, was man auch zurückgeben kann oder möchte. Und das Steuerjahr endet. Und wenn du die Spendenbescheinigung noch haben willst, dann muss deine Spende halt bis zum 31.12. vom Konto sein. Von daher, das ist aber sehr typisch, da liegen wir genauso im Trend wie alle anderen deutschen spendensammelnden Organisationen. Es gibt noch einen weiteren Trend in Deutschland. Das ist, dass sehr, sehr viel gespendet wird, wenn Katastrophen stattfinden. Ja, Deutschland spendet sehr, sehr viel, oder Deutsche spenden sehr viel, wenn Katastrophen stattfinden. Da gibt es dann einfach, also ne, Ahrtal, Ukraine-Krieg, Tsunami, da siehst du eigentlich immer Peaks in dem Spendenvolumen. Einfach weil das dann natürlich sehr medial präsent ist, weil die Menschen dann vielleicht auch ein bisschen ohnmächtig sind und den Impuls haben, ich möchte was tun. Das Einzige, was ich tun kann, ist helfen. Häufig werden dann ja auch im Fernsehen oder an den Bushaltestellen gleich die Kontonummern eingeblendet. Und diese Katastrophen haben dann einfach sehr viel Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit. Und in einer meiner Ohnmacht kann ich dann halt was dagegen tun. Das ist vielleicht aber auch noch so ein Mythos oder Gedanken, den ich mitgeben möchte. Auch in solchen Situationen einfach nochmal drüber nachdenken. Es gibt ganz, ganz viele andere stille Katastrophen. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Menschen oder Kinder, die noch an Malaria sterben. Das haben wir einfach gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, das ist, da gibt's nicht die Anzeige im Fernsehen zu und es ist, wird nicht medial ausgeschlachtet. Das heißt, wir empfehlen auch, weil es eben diese Peaks gibt, wenn diese Katastrophen stattfinden, den Impuls, was tun zu wollen, zu nutzen, aber vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken, auch an stille Katastrophen zu spenden, weil die haben halt gerade keine mediale Aufmerksamkeit, die Probleme gibt es aber trotzdem noch. Und es gibt schon sehr, sehr viel Spenden, die in die tatsächlich, in die unmittelbaren Katastrophen fließen. Und man könnte halt dann darüber hinaus einfach noch darüber nachdenken, an die stillen Katastrophen zu spenden. Also Spendenimpuls gut, aber vielleicht lenken von den Katastrophen, die gerade jetzt front and center sind, hin zu den leider immer noch existierenden Dauerbrennern.
Ja, das ist auch eigentlich schon ein erster Spendentipp, den ich jetzt zum Abschluss noch aus dir herauskitzeln möchte. Also was sind die wichtigsten Do's und Don'ts, wenn wir jetzt hier zuhören und sagen, okay, ich möchte Geld spenden, was muss ich machen?
Genau, ich glaube, wir haben ein paar schon genannt. Ich versuche es einfach nochmal zusammenzufassen. Also genau, lieber Geld als Sachspenden. Idealerweise auch keine Zweckbindung, denn die Organisationen wissen meistens am besten selber, wie sie die Spendenmittel möglichst wirkungsvoll einbringen. Und da ist es einfach immer für die Organisation flexibler, wenn du keine Zweckbindung hast. Genau, ignoriere die Höhe der Verwaltungskosten. Es ist nicht die richtige Kennzahl, auf die du achten solltest. Es gibt Spendensiegel, die aber auch relativ wenig oder eigentlich nichts über die Wirkung aussagen. Die sind sowas wie Mindestanforderungen, also dass die Organisation nicht korrupt ist und ist eher sowas wie ein TÜV, ist aber nicht der Testsieger. Das heißt, wenn du an Testsieger spenden willst, beschäftige dich mit den wirkungsvollen Organisationen, also spende gerne über uns und verlasse dich auf Experten. Sprich auch gerne mit uns und nicht auf die Marketing-Stories, weil eben der Markt dysfunktional ist. Und ich glaube jetzt auch nochmal für eure Community, du kannst auch dein Spendeninvestment maximieren und es gibt Unterschiede, die wahrscheinlich riesiger sind, als ihr euch alle denken könnt.
Okay, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung. Und jetzt kommen wir wirklich zum Abschluss von diesem informativen Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und daher vielleicht dein Wunsch zum Abschluss. Was wünschst du dir von unserer Community, von allen, die hier zuhören, mit Blick auf die Spendenentwicklung?
Also, ich wünsche mir, dass vielleicht einige von den Spendentipps hängen geblieben sind und vielleicht den ein oder anderen Aha-Moment erzeugt haben. Und ich fände es toll, wenn eure Community auch beim Spenden darüber so nachdenkt, wie sie beim Investieren nachdenkt. Also, dass man da einfach diese Parallelen zieht. Und ich hoffe, dass ich da einige Impulse setzen konnte und vielleicht auch mit der einen oder anderen, vor allen Dingen Frau aus eurer Community, auch mal in Kontakt treten kann, um vielleicht auch einfach noch das Gespräch zu vertiefen und beim Spenden zu beraten. Das machen wir nämlich sehr gerne. Und ich freue mich tatsächlich auch sehr über mehr Frauen in unserer Community, die bisher leider noch sehr männlich geprägt ist.
Okay, also ich glaube, wir haben den ersten Schritt getan. Von den Informationen und dem Wissensaufbau kann man dann ins Umsetzen kommen. Vielen lieben Dank, Anne. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke.